An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie brennen für die Intensivmedizin und haben Lust auf berufliche Abwechslung? Dann schauen Sie kurz in die Shownotes. Die Hire a Doctor Group vermittelt bundesweit ärztliche und pflegerische Vertretungskräfte in Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin. Wir bieten flexible Jobs und eine attraktive Bezahlung. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Marc Weinert mit Perlen der Weisheit aus der Intensivmedizin.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und begrüße ein weiteres Mal den Dr. Marc Weinert hier bei uns im Podcast. Marc, du bist schon sozusagen, du gehörst schon zum Inventar, kann man sagen. seines Zeichens Intensivmediziner, Buchautor, Podcaster, Notfallmediziner, you name it. Also auch ein Hans Dampf in allen Gassen. Und in den letzten Podcasts war es so, dass wir über deine Bücherreihe gesprochen haben. Und das setzen wir heute fort. Es geht um ein weiteres Buch aus deiner Reihe 101 Perlen. Diesmal aus der Intensivmedizin. Welche anderen Bücher hast du schon rausgebracht? Zu welchen Themen? Sag das nochmal ganz kurz, Marc.
Ich sage erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das macht mir immer sehr viel Spaß hier. Und ja, du hast recht gesagt, ich mache ganz viel. Dafür anscheinend nichts irgendwie so richtig tief, aber ganz viel breit. Und was ich schon gemacht habe, ich habe ein Buch über Kommunikation im Gesundheitswesen ausgebracht, der Ein-Minuten-Arzt. Und Buch über meine Zeit in Neuseeland, Doc Weinert. Und begonnen vor einiger Zeit die Reihe 101 Perlen mit 101 Anästhesie-Perlen, 101 Rettungsdienst-Perlen und heute sprechen wir über 101 Intensivmedizin-Perlen. Erkenntnisse und Einsichten voller Wahrheit, Witz und Weisheit. Und ja, darum geht's.
Super cool. Da darf ich spoilern, dass ich nämlich mit dir und mit Jandrea zusammen auch ein Buch schreiben darf, 101 Perlen aus der Neurologie und Psychiatrie. Das ist mir eine sehr große Freude und Ehre. Also das machen wir aber dann nochmal getrennt. Lass uns bei der Intensivmedizin bleiben. Intensivmedizin, das ist ein für jemanden, der aus der konservativen Klinik kommt, sozusagen ein Minenfeld. Und was glaube ich, ganz viel oder ein Bereich, wo man ganz viel Erfahrung haben muss, um auch so ein bisschen zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich Notfall, was ist jetzt nicht so Notfall, wie ist das mit den ganzen Perfusoren, wie ist es mit den ganzen Geräten und so weiter. Hast du Lust, so ein bisschen uns Appetit zu machen auf dieses Buch und ein paar Perlen vielleicht zu teilen?
Ja, sehr gerne. Also nichts oder nichts lieber als das im Moment. Nach meiner Nachtschicht auf der Intensivstation. Vorweg vielleicht, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich mache relativ viel. Die ganzen Perlen, die sind nicht alle von mir. Das wäre ganz schön vermessen zu sagen, dass ich da zu allem so viel sagen könnte, sondern ich habe die gesammelt. Ich habe die mit vielen anderen Leuten zusammengesammelt, unter anderem vielen Anästhesisten und Intensivmediziner vom Hypnosforum. Und habe im Internet gefragt nach Perlen und nach Sprüchen, klinischen Weisheiten, die man so sich sagt, die man weitergibt, die man für sich selber für richtig befunden hat. Und dann habe ich geguckt, worum geht's für mich dabei, wenn ich den Spruch höre. Und das ist das Besondere an der Reihe oder das ist überhaupt das ganze Konzept der Reihe. Dann habe ich nachgeguckt, gibt es Evidenz dafür? Und da habe ich tatsächlich selber nachgeguckt und nicht irgendein LMM halluzinieren lassen, sondern ich habe mir die Studien angeguckt, die es dazu gibt. Und zu jeder Perle gibt es also mindestens eine Studie, wenn nicht 3 bis 4, 5, 6, die dahinter stehen und so ein bisschen sagen, was das sozusagen bedeutet oder was man dazu sich noch angucken könnte, wenn man das möchte. Mhm. Und ich würde einmal sagen, ich fange mal mit einer relativ weit hinten an. Erst Allgemeinmedizin ist der abwendbar schwere Verlauf, während Intensivmedizin der schwere Verlauf ist, der eventuell überlebt wird. Und das hört sich erstmal so richtig an. Und dann guckt man ein bisschen rein und schaut, ja tatsächlich, wenn jemand beim Hausarzt ist, ist seine Wahrscheinlichkeit, dort zu sterben, nicht höher, als wenn er zu Hause ist. Gibt es Studien zu, die sagen, die Mortalität beim Hausarzt ist exakt gleich wie außerhalb vom Hausarzt. Und das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, Allgemeinmedizin ist wirklich der abwendbar schwere Verlauf. Das heißt, wenn man zum Hausarzt geht und hat irgendwas, und dann ist das in 90% nichts, was schlimm ist. Aber hin und wieder ist was dabei, wo der Hausarzt sagt, oh, da überweise ich dich aber mal lieber zum Facharzt oder ins Krankenhaus, weil das könnte was Schlimmes sein. Und das ist die große Kunst vom Hausarzt, dass er die vielen Dinge, die nicht schlimm sind, rausfiltert und auf die Dinge, die sozusagen den abwendbar schweren Verlauf erkennt und immer wieder rausfiltert. Und auf der Intensivmedizin, in der Intensivmedizin ist es halt quasi genau andersrum. Die Leute, die zu uns kommen, die sind sehr schwer krank und haben eine Mortalität im zweistelligen Prozentbereich. Je nachdem, was das für eine Intensivstation ist und was das für ein Krankheitsbild ist, kann man da eventuell bis zu 50% hochgehen. Also zum Beispiel nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, Menschen, die auf vom Cardiac Arrest Center in die Intensivstation kommen, die haben eine Mortalität von 30 bis 50%. Und das ist sozusagen exakt das Gegenteil von Allgemeinmedizin. Haben wir schon ganz schön schwer an.
Das ist so zum Stimmungsaufhellen am Anfang.
Ja.
Ja, das ist glaube ich, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass Menschen, die auf der Intensivstation liegen, ja auch einen Grund haben, dass sie da sind und dass das Outcome sozusagen ja auch wirklich von vornherein dann schon mal schlechter sein kann. Ne?
Und das ist was, was man auch von Anfang an gut und klar kommunizieren muss. Weil, also wenn es jetzt nicht nur so ein Vorbeischnuppern auf einer Intermediate Care ist, sondern wenn es intensiv ist, das ist was, da ist zweistellige Mortalität im höheren Bereich da und das müssen alle wissen. Die Patienten, wenn sie es wissen können und die Angehörigen vor allen Dingen auch. Damit sie dann nicht plötzlich überrascht sind, wenn man sagt, wieso, vor 3 Tagen hat mir doch noch jemand gesagt, das ist alles ganz, ganz schick. Und jetzt sagen sie, das wird sehr, sehr schwierig. Und ja, so ist es aber halt.
Wenn ich das noch sagen darf, aber
bitte.
Manchmal, also ich bin ja jemand, der geht auf die Intensivstation, macht sein Konsil und geht wieder raus. Und dann freue ich mich häufig auch. Ich merke, wie so ein bisschen die Last auch abfällt. Aber manchmal nehme ich wahr, dass diese Schwere der Erkrankungsbilder auf der Intensivstation schon auch dazu führen, dass so ein gewisser Zynismus auch bei den dort beschäftigten Kollegen zu finden ist. Und ich finde, diese Prognose, von der du gerade gesprochen hast, oder die Mortalitätsrate, von der du gerade gesprochen hast, die darf nicht dazu führen, dass wir sozusagen sagen, ja, es ist sowieso alles zu spät, wir können eh nichts machen, die Menschen sind so schwer krank. Das darf nicht dazu führen, finde ich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Sonst wird es ja auch gar keinen Sinn machen. Ja, also wir, damit eine Maßnahme durchgeführt wird, dann muss sie einerseits eine medizinische Indikation haben. Das heißt, der Mensch muss eine Chance haben. Und das andere ist, sie muss von dem Patienten gewollt sein.
Ja.
Und zwar in der Reihenfolge.
Ja.
Wenn jemand sagt, er möchte, dass alles gemacht wird, aber es ist ein Palliativpatient mit 35 Kilo, von oben bis unten durchmetastasiert, dann ist dafür keine medizinische Indikation da.
Richtig.
Und dann ist es auch völlig egal, was er oder die Angehörigen sagen. Andersrum ist es, wenn jemand jung und bis auf die Erkrankung sozusagen sonst noch ein weiteres Leben führen kann. Und er sagt aber, er will das nicht, er will die Behandlung nicht, dann kann man ihn auch nicht zwingen. Also das sind die beiden Sachen, die immer vorhanden sein müssen. Und das ist auch was immer wieder zu viel Kommunikation bedarf. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, da gibt es auch eine Perle zu. Und zwar, ohne Humor hältst du die intensiv nicht aus. Mit dem falschen Humor aber auch nicht. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben darüber auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir über Humor gesprochen haben im Ein-Minuten-Arzt. Und da gibt es einen Professor Martin, der über Humor geschrieben hat, geforscht hat und verschiedene so eine Vierfelder-Tafel, Mediziner lieben ja Vierfelder-Tafeln, gemacht hat in positiv und selbst und positiv und andere und negativ und selbst und negativ und andere. Und positiv und selbst ist, wenn man sich sozusagen selber ein bisschen größer macht. Und positiv und andere ist auch so sozialer Humor, wenn man aber auch andere sozusagen durch den Humor eher hochhebt. Und dann gibt es negativ und selbst, das ist selbstabwertender Humor, also wenn man sich sozusagen über sich selber lustig macht. Das ist, und die drei Sachen, die sind alle in Ordnung und die kann man auch jederzeit machen. Was schwierig ist und eigentlich nie angebracht, ist aggressiver Humor, und das ist negativ und andere, also andere abwerten und kleiner machen. Weil die ersten drei Formen, die vom Humor, die dienen dazu, dass sie Verbindung schaffen und verbinden. Und die vierte Form ist dafür da, zu trennen. Also jeglicher sexistischer und rassistischer Humor fällt in die Kategorie, weil es immer um jemand anders geht und runter. Und wenn man das merkt, dass das häufiger wird, ist das auch ein Zeichen von Depersonalisierung. Also schon so ein Burnout Prä-Stadium oder auch Stadium. Also es gibt Studien, die sagen, dass die Burnout-Raten bei Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten, pflegerischer und ärztlicherseits extrem hoch sind. Also auch höherer zweistelliger Bereich. Manche Studien gehen von 40% aus, die zumindest in dem Burnout-Rat, das da mehrere Stufen hat, schon relativ weit fortgeschritten sind. Und da sieht man dann halt auch diesen Humor, um die trennende Funktion zu haben, weil da versucht wird, sich selber zu trennen von dem, was man da sieht und was man erlebt.
Ja, dysfunktional, ne? Also ja. Das hilft keinem weiter, dem Patienten nicht, der Person nicht und den anderen beteiligt natürlich auch nicht. Ja. Total guter Hinweis. Auch super nochmal, dass du gerade auf die Indikation und auf den Patientenwillen hingewiesen hast. Das ist was wirklich essentiell ist, was man sich jederzeit wieder vor Augen oder manchmal einfach nochmal wieder vor Augen führen muss, wenn man in einem komplexen Konflikt vielleicht auch steht. Ja, super. Hast du noch eine zweite Perle für uns?
Es gibt die Verlegung ohne Rückfahrkarte. Das ist so ein spezieller Spruch aus der Intensivmedizin. Wenn beschlossen wird, dass der Patient von der Intensivstation verlegt wird, aber bei einer weiteren Verschlechterung nicht wieder aufgenommen wird. Und das im Konsens mit dem Patienten, der Familie, den anderen beteiligten und behandelnden Abteilungen und denen auf der Intensivstation geschieht, ist es wichtig, auch wieder da, dass das kommuniziert wird und übergeben wird. Ja. Und in angloamerikanischen Ländern ist der Status, ob eine Reanimation gewünscht ist oder nicht, ist in jeder Übergabe mit dabei, also auch in jeder pflegerischen Übergabe auf der Station bei jedem Patienten, so wie Blutdruck. Und ich erlebe es häufig, dass das bei uns in Deutschland nicht so ist. Und da kann es dann auch passieren, dass ein Patient, der ohne Rückfahrkarte auf die Normalstation verlegt wird, am nächsten Morgen dort auf der Intensivstation wieder intubiert vorgefunden wird, weil das auf der Normalstation nicht übergeben wurde. Und auch die diensthabenden Ärzte sowohl von der Normalstation als auch auf der Intensivstation nichts davon wussten. Und das passiert leider häufiger, als man das denken möchte. Und da gibt es auch eine Studie, dass ungefähr 50% der Reanimationen begonnen werden, auch bei Patienten, die das nicht wollen. Also da gibt es eine Patientenverfügung, das ist besprochen, das steht in der Akte, das steht im Brief, das steht im Computer und um 3 Uhr morgens weiß keiner was davon.
Ja.
Ja. Lauter so lustige Themen.
Ja gut, du hast dir ja die Intensivmedizin ausgesucht, da verwundert das nicht, ne? Kommunikation, ja, immer wieder das Gleiche. Das Ansprechen von solchen Fragen ist extrem wichtig. Ich erlebe es doch auch noch immer mal wieder, dass das einfach gar nicht thematisiert wird, auch bei der Aufnahme nicht, dass das Kreuz nicht gemacht wird. Und das ist dann schwierig. Und dann am Ende des Tages liegt der Patient wieder auf Intensivstation und hat wahrscheinlich eine infauste Prognose. Und auch das will keiner.
Und es ist, also das ist auch ein anderer Spruch, es ist schwieriger, eine Maßnahme zu beenden, als eine, die nicht begonnen wurde. Und zwar psychologisch. Also es ist nicht so, dass es schwierig ist, einen Perfusor oder ein Beatmungsgerät auszustellen. Da gibt es einen Schalter. Aber in dem Moment, wo irgendwas läuft, ist es viel schwieriger, das aktiv zu beenden, als wenn es sozusagen gar nicht begonnen wäre.
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Wurde. Ich habe noch einen Spruch. Der heißt, wer lange dranbleiben will, braucht auch ein Leben außerhalb der Klinik. Also Podcast starten, sowas wie wir hier gerade machen. Es muss nicht jeder machen. Aber es ist so, Medizin ist ein schöner Beruf. Trotz all dem und den Schwierigkeiten, die es zurzeit gibt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war Medizin nie ein einfacher Beruf. Und aber immer einer, der es wert ist. Und damit das wert bleiben kann, und es trägt ja auch viel zu einem Selbstbild bei, wenn jemand fragt, was das für ein Beruf ist, und man arbeitet als Arzt, dann sagt man Arzt. Und das hat also auch einen großen Teil des Selbstbildes. Aber es ist natürlich nicht alles. Und damit es nicht alles ist, ist es gerade für Leute, die im Schicht- und Rufdienst arbeiten, schwierig, hin und wieder soziale Beziehungen mit anderen Menschen, die nicht im Schicht- und Rufdienst arbeiten, aufrechtzuerhalten. Und deshalb muss man sich das, so wie Dienstplan, auch planen und aktiv die Zeit verteidigen. So wie unser Termin jetzt in meinem Kalender drin stehen auch Termine, wo ich Sport mache oder wo ich mich mit Freunden treffe im Kalender. Und ich gehe das aktiv an, weil die Zeit muss man auch aktiv verteidigen. Weil die Arbeit erscheint ganz automatisch im Kalender. Da muss man nichts für tun. Und dementsprechend muss man dafür kämpfen, dass man da auch eine andere Zeit hat.
So wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass die jüngeren Generationen, die jetzt gerade so den Job machen, die nach uns gekommen sind, Marc, dass die das ein bisschen besser können und zunehmend besser können als wir. Und das finde ich auch total gut. Aber also man kann, glaube ich, nur einen guten Job machen, wenn man sich regelmäßig wieder auflädt und Freizeit hat und nichts Medizinisches tut vielleicht. Dann merkt man auch wieder, wenn man dann wieder in den Job reinkommt, dass die Akkus wieder aufgeladen sind, dass das Ganze wieder mehr Spaß macht, dass man frischer im Kopf ist. Ne? Das ist schon insbesondere auf der Intensivstation diese Kulisse von Geräuschen, die Dichte von Menschen, die schwer krank sind, das Leid, das man da sieht. Also das ist extrem wichtig.
Ja, da sagst du was Wahres. Und das ist gut. Das sozusagen, wir sind ja, also bei dir weiß ich es nicht, aber ich weiß, ich bin ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend, dass dieses Bewusstsein dafür, dass man das nur lange gut machen kann, wenn man eben auch ein Leben außerhalb hat. Ja, das wirft Fragen auf, zum Beispiel, wie kriegt man seine Zahlen zusammen in den operativen Fächern? Und das kann aber nicht die Antwort sein, wir machen weiter so wie bisher. No. Sondern dann muss sich systemisch was ändern. Es muss sich an der Struktur was ändern. Und ich erinnere mich, vor 2-3 Jahren hieß es ja, nee, Medizin kann man oder Chirurgie kann man nicht mit einer 50-Stunden-Woche machen, hat ein Ordinarius in einem Interview gesagt. Und die Leute, die das wollen, die haben das nicht verstanden und die können das auch nicht. Das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Nur weil er mit 100-Stunden-Wochen groß geworden ist, heißt das nicht, dass das alle für den Rest des Lebens machen müssen. Und ja, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger, um die Zahlen zusammenzukriegen. Aber dafür bleibt man dann vielleicht auch ein bisschen länger dabei. Ich hätte noch einen lustigen Spruch am Schluss.
Ja, raus damit.
Und zwar, ein TERF erkennt man an Alaska. Okay, was ist ein TERF? Also TERFen ist ein Ausdruck aus dem House of God. Und das bedeutet dann unliebsamen Patienten für die Ärzte oder Pflegekräfte auf eine andere Station, auf eine andere Station oder sogar ein anderes Krankenhaus abzuschieben, in eine andere Abteilung. Und das sozusagen das Akronym Alaska hilft einem dabei zu erkennen, wenn jemand angeboten wird als einfache Übernahme, ob das vielleicht ein TERF sein könnte. Und wie ist der AZ, wie ist der Allgemeinzustand? L steht für Langlieger. Mhm. Dann wieder A ist die Anruffrequenz, mehr als 3 pro Stunde, ob man den jetzt übernehmen kann. S bedeutet, der Patient ist super stabil. K steht, wir können das hier nicht. Was auch immer, ja, ist der Patient gestürzt, muss er in die Unfallchirurgie, ist er auf den Kopf gestürzt, muss er unbedingt in die Neurochirurgie, scheidet er wenig aus, muss er in die Nephrologie. Ja. Und A ist, es ist schon alles organisiert. Und darüber und dazu gibt es tatsächlich auch Studien. Also es ist, wie gesagt, ich habe immer, wenn ich die Studien hatte, habe ich mich auf die Suche gemacht. Und TERFen ist relevant und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Erstens für die Abteilung, die einen Patienten aufnimmt, wenn das über die Köpfe der Assistenzärzte entschieden wurde. Die fühlen sich nämlich frustriert und teilweise wütend, wenn das ohne ihre Mitsprache sozusagen über ihren Kopf ausgemacht wurde. So, den nehmt ihr jetzt, dafür können wir dann irgendwann anders mal wieder oder... Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn die Patienten das intellektuell noch mitkriegen können, dann merken die das auch und finden es überhaupt nicht gut, dass man sie sozusagen abschiebt. Und das Ganze verlängert signifikant den Krankenhausaufenthalt von den Patienten.
Ja. Verständlicherweise, ja. Ja, wir alle hatten solche Situationen schon mal, denke ich. Aber ich meine, es ist nachvollziehbar, dass das eigentlich in den seltensten Fällen eine dauerhafte Lösung des Problems darstellt. Marc, danke, dass du schon fast die Hälfte deines Buches preisgegeben hast. Wo kriegt man dein Buch?
Ja, also am einfachsten kriegt man es bei Amazon. Genau.
Weil du 101. Im Eigenverlag publizierst, ne? Finde ich sehr cool, ja. Du wolltest gerade noch was anderes sagen.
Ich wollte nochmal sagen, wie es heißt.
Ja, bitte.
101 Intensivmedizinplan.
Absolute Empfehlung. Den Link zum Buch packen wir in die Shownotes. Und ich würde auch noch mal die anderen Podcasts von dir verlinken und natürlich auch deine anderen Bücher aus der Reihe. Und auch noch mal hier an der Stelle der Hinweis, dass wir zum Beispiel dein Buch Der Ein-Minuten-Arzt als Hörbuch bei uns haben. Was ich wirklich super gut finde. Ja, und wenn man nicht die Lust hat oder die Zeit hat, selber zu lesen, kann man sich das beim Weg zur Arbeit, kann man sich das bequem vorlesen lassen. Das ist doch eine schöne Sache. Alles klar. Marc, vielen Dank, dass du nochmal vorbeigeschaut hast bei uns im Klinisch Relevant Podcast. Danke für die Perlen, die du geteilt hast. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Buchprojekt mit dir.
Das wird klasse.
Das macht jetzt schon Riesenspaß auf jeden Fall.
Ja, und auch ich lerne wieder so viel dazu. Und nach all den Jahren macht es einfach, es macht einfach weiterhin Spaß.
Danke für deine Dankeschön. Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.